Deutschlandfunk zur Diskussion.
Beziehungsstatus konfrontativ. Der Konflikt mit dem Iran. Die Diskussionsleitung hat Markus Pindur.
4 Jahre lang war ein schneller Weg des Iran zu Atomwaffen versperrt. Der sogenannte Nukleardeal 2015 mit den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland sowie Russland und China geschlossen, sah den Verzicht des Iran auf große Mengen spaltbaren Materials, die Maschinen zu seiner Gewinnung und ein durchgreifendes Inspektionsregime vor. Der einzige Haken an der Sache: die Vereinbarungen sollten in 20 Jahren auslaufen. Die Geltungsdauer des Abkommens war also beschränkt. Der Iran sollte im Gegenzug im Ausland eingefrorenes Vermögen wiederbekommen und schrittweise von den schmerzhaften Wirtschaftssanktionen befreit werden. Dann kam Donald Trump, kündigte das Abkommen und verhängte neue Sanktionen. Und der Iran fühlt sich betrogen und kapert Schiffe in der Straße von Hormus, um Druck auszuüben. Und die deutsche Politik sieht sich mit der Forderung nach einem Beitrag zur Sicherung des Schiffsverkehrs im Golf konfrontiert und weiß nicht richtig, wie sie reagieren soll. Darüber reden wir heute, und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat. Sie arbeitet am Think Tank der Bundesregierung der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Mit dem Journalisten und ehemaligen Iran-Korrespondenten Reinhard Baumgarten. Er ist zugeschaltet aus Stuttgart. Guten Abend, Herr Baumgarten.
Hallo nach Berlin.
Und mit Professor Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Guten Abend nach Kiel.
Ja, guten Abend, Herr Pindur.
Ich möchte zunächst mal in die Runde fragen: Ist jetzt Donald Trump in diesem Fall der große Störenfried, der eine ansonsten gute Lage in ein gefährliches Chaos verdreht? Oder stimmt an diesem Bild auch etwas nicht? Frau Samirirat, was denken Sie?
Ich denke, Donald Trump hat mit seiner Entscheidung, einseitig sich aus dem Abkommen zurückzuziehen, definitiv dem Nichtverbreitungsregime, dem nuklearen Nichtverbreitungsregime, keinen großen Dienst erwiesen. Wir hatten ein Abkommen in Kraft, das tatsächlich seiner Funktion nachkam, nämlich Iran davon abzuhalten, Nuklearwaffenkapazitäten zu entwickeln. Das wäre eine äußerst gefährliche Situation, wenn in Iran in der Lage wäre, innerhalb kürzester Zeit entsprechende Kapazitäten zu entwickeln. Die Kritikpunkte, die am Abkommen bestehen, hinsichtlich einiger der Auslaufzeiten, die ja nicht das gesamte Abkommen betreffen, das wird ja fälschlicherweise häufig verwechselt. Das Abkommen an sich endet ja nicht plötzlich nach 20 Jahren. Viele Provisionen gelten ja nach wie vor. Iran darf also nicht plötzlich nach 20 Jahren Atomwaffen legalerweise produzieren oder anschaffen. Aber einige der Kritikpunkte, die einige dieser Auslaufzeiten betreffen, könnte man innerhalb bestimmter Rahmen und des Zeitraums, der uns zur Verfügung steht, gemeinsam lösen, gemeinsam dafür Lösungen suchen. Diese Möglichkeit hat Washington im Grunde genommen den anderen Parteien verwehrt, indem es sich kurzfristig und einseitig zurückgezogen hat. Ich denke, das ist in jeglicher Hinsicht kontraproduktiv.
Herr Krause, pacta sunt servanda heißt es normalerweise. Trifft das auch für diesen Fall zu?
Eigentlich ja, und ich wäre auch glücklicher gewesen, wenn die USA in dem JCPOA, wie es ja so schön heißt, in dem gemeinsamen Plan für weitere Handlungen geblieben wären. Aber sie sind es nicht, und es ist inzwischen eine andere Lage entstanden. Und wir müssen lernen, mit dieser Lage fertig zu werden, denn die Versuche der Bundesregierung und auch der europäischen Staaten, sozusagen eine Politik gegen die USA zu machen, sind meines Erachtens fehlgeschlagen. Und wir müssen sehen, dass wir das Beste jetzt aus der Lage machen. Und da müssen wir einfach mal neu anfangen zu denken, denn es ist ja nicht nur so, wie Frau Samirirat richtig gesagt hat, dass es an den Auslaufzeiten gewisse Kritik gab. Ich kann mich noch erinnern, damals wurde 2015 von der Bundesregierung und auch von den anderen Europäern gesagt, dies ist ein erster und wichtiger Schritt, um zu einer Mäßigung der Politik des Irans zu kommen. Diese Mäßigung ist nicht eingetreten. Das hat man eigentlich schon gemerkt, als der damalige Außenminister Steinmeier im Herbst 2015 in Teheran war oder ein Jahr später, als Sigmar Gabriel nach Teheran fuhr und dort versuchte, der dortigen Führung zu sagen, ihr müsst jetzt Israel anerkennen. Und wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. Also wir müssen das ganze Ding neu denken. Ich wäre froh, wenn wir den wieder hätten, den JCPOA. Aber vielleicht gibt es eine Chance, dass wir einen besseren Deal bekommen. Denn ich glaube, auch die amerikanische Politik hat sich geändert.
Herr Baumgarten, sehen Sie da noch Chancen, irgendetwas zu retten oder wieder aufzubauen eventuell? Oder ist so viel Vertrauen jetzt verspielt, dass das gar nicht mehr denkbar ist?
Ich denke mal, in der internationalen Politik ist sehr, sehr vieles möglich. Wenn es jetzt nur um den erratisch agierenden Donald Trump ginge, glaube ich, würde tatsächlich ein Anruf aus Teheran genügen und der Mann würde die Füße über dem Kopf vor Freude zusammenschlagen, so wie er sich ja auch von Kim Jong-un hat letztlich vorführen lassen und würde dann wahrscheinlich relativ schnell auch auf ein Gespräch einsteigen. Aber er ist nicht wirklich derjenige, der hier den Ton angibt. Natürlich ist er der Präsident der Vereinigten Staaten, POTUS Nummer 45, aber es ist ganz einfach so, dass er sich mit Leuten umgeben hat, die man wirklich mit Fug und Recht als Hardliner bezeichnen kann. Hier in erster Linie mal John Bolton zu nennen, in gewisser Weise auch das ist der nationale Sicherheitsberater, in gewisser Weise auch sein Außenminister Pompeo. Und wenn man sich vor Augen führt, mit wem eben John Bolton, Pompeo, leider aber auch Giuliani, sein persönlicher Rechtsanwalt und auch ein Joe Lieberman, ich will nicht sagen ins Bett steigt, aber zumindest in die Bütt steigt, eben mit Mujahideen-e Khalq, eine Organisation, die bis vor kurzem auch vom State Department, eine iranische Organisation, die vor kurzem auch noch vom State Department als Terrororganisation gelistet war. Und diese Leute werden nun quasi als Prototypen angeführt. Sie wären in der Lage, einen neuen demokratischen Iran aufzubauen. Dann denke ich in erster Linie an Irak 2003, als auch mit vielen Lügen, und auch mit einer Strohpuppe als sogenannten Oppositionsführer versucht wurde, diesen damaligen Waffengang zu rechtfertigen. Und wir wissen, es führte in eine ungeheure Katastrophe mit bis zu 500.000 Toten im Irak.
Zunächst mal muss man ja festhalten, dass das Problem vom Iran ausgeht und von den nuklearen Ambitionen des Iran. Das ist ja der Kern der Sache. Also die Bestrebungen, den Iran jetzt auch wieder, ich sag mal, zu disziplinieren und diese Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, der kann man ja begegnen. Und die Engländer haben ja, Großbritannien hat ja da ein Angebot gemacht an Deutschland und gesagt, wollt ihr euch nicht beteiligen an einer Schutzmission? Und das Echo war sehr, wie soll ich sagen, zurückhaltend.
Darf ich da ganz kurz einhaken?
Gerne.
Ich denke, das Eingangsstatement von Frau Samirat verdient einfach mehr Aufmerksamkeit. Wir haben ein Abkommen, das hat auch Professor Krause unterstrichen, das gerann zu einer Resolution im Weltsicherheitsrat 2231 ist damit völkerrechtsbindend. Und wir haben 15 plus x Mal die Bestätigung der Internationalen Atomenergiebehörde, dass der Iran dieses Abkommen eingehalten hat. Und ich denke, das, was Außenminister Maas mehrfach betont hat in den letzten 2-3 Tagen, dass der Weg dahin führen muss, dass man wieder an den Verhandlungstisch kommt, den sollte man stärker diskutieren und beobachten. Und ich finde die Haltung auch richtig, dass man sagt, bevor wir da, ich weiß gar nicht, ob die Bundeswehr die Kapazitäten hätte, aber das ist ja eine andere Diskussion, bevor wir also da Kriegsschiffe hinschicken und uns letztlich auf den Kurs von Donald Trump und seinen Scharfmachern begeben, sollten wir wirklich versuchen, ist die Diplomatie hier schon ausgereizt?
Zu der Frage auch der potenziellen sozusagen Anfrage der Briten hinsichtlich einer deutschen Beteiligung, wie auch immer diese Mission aussehen mag, eine rein europäische oder eine in irgendeiner Form mit Washington koordinierte. Letztlich ist jede Art dieser Mission im Persischen Golf letztlich Schadensbegrenzung. Das heißt, dass damit wäre das eigentliche Problem, dass diesem derzeitigen Konflikt hier unterliegt, ja überhaupt nicht gelöst. Mhm. Und ein Problem, das uns gerade erst überhaupt in die Situation gebracht hat, nämlich die US-Strategie maximalen Drucks und Teherans Bereitschaft, auf diese Strategie mit einer höchst riskanten eskalatorischen Gegenantwort zu reagieren. Und das bedeutet auch, dass wenn Teheran jetzt in Zukunft durch eine entsprechende Mission nicht länger in der Lage wäre, politische und wirtschaftliche Kosten am Persischen Golf für andere Akteure zu produzieren, Teheran auf andere Arenen ausweichen wird. Syrien, Irak, Libanon, die Liste an Mitteln und Möglichkeiten, die Teheran zur Verfügung stehen, ist extrem lang. Teheran wird auf diese Liste auch zurückgreifen. Was wir eigentlich bräuchten, und das ist, denke ich, eine Grundvoraussetzung, ist eine grundlegende Form der Vereinbarung und einer Verständigung zwischen den USA und Iran, was nicht leicht zu erreichen ist. Aber das ist das, was gebraucht wird. Ohne eine grundlegende Verständigung wird es hier zu keiner Beruhigung der Lage in dieser Region kommen. Da können Sie noch so viele Kriegsschiffe und Fregatten in den Persischen Golf schicken.
Was, wie soll man denn darauf reagieren? Ich meine, es ist ja auch ein völkerrechtswidriges Vorgehen des Iran. Es ist ganz klar, es zielt ab auf die Weltwirtschaft. 20% des gesamten Erdöls der Welt geht da durch. Das betrifft uns nicht so sehr, aber viele andere Länder, Japan zum Beispiel. Wie soll man denn damit umgehen?
Naja,
wenn man nicht eine kraftvolle Antwort auch zeigt.
Ja, ich meine, darf ich mal was dazu sagen?
Gerne.
Wir haben ja im Mai und im Juni so einige so kleine Anschläge der Revolutionsgarden gehabt, die aber noch relativ begrenzt blieben. Die USA haben damit reagiert, dass sie eine Flugzeugträgergruppe in den Golf von Oman geschickt haben und dass sie auch dort ein Potenzial aufbauen, was man als Vergeltungspotenzial bezeichnen kann. Also die Iraner wissen, wenn sie eine bestimmte Grenze überschreiten, kann das zu sehr unangenehmen Folgen führen. Das wird nicht der Krieg sein oder der Flächenbrand, aber es wird sehr unangenehm werden. Ich glaube, beide Seiten wissen, dass es für beide Seiten unangenehm wird. Ich glaube nicht, dass beide Seiten an einer Eskalation interessiert sind, und wahrscheinlich stellt sich im Augenblick auch tatsächlich nicht die Frage, ob wir an einer internationalen Mission mitwirken. Wobei, wenn es eine solche gäbe, ich lieber einer amerikanischen geführten vertrauen würde als einer europäisch geführten, denn wir Europäer haben gar nicht die notwendigen Mittel dort. Das sind auch die Franzosen und die Briten mit uns zusammen bringen nicht genügend auf. Vor allen Dingen, es fehlt die ganze Aufklärung. Es fehlt die Möglichkeiten auch abzuschrecken. Also ich wäre da sehr vorsichtig, und vor allen Dingen teilweise gehen ja die Schiffsrouten durch iranische Territorialgewässer. Wie will man dort einen Schutz von Schiffen arrangieren? Es ist alles sehr, sehr schwierig, und ich habe das Gefühl, in Berlin wird noch sehr auf einer allgemeinen, prinzipiellen Ebene gesprochen. Das Hauptproblem ist, wie Frau Samiri hat gesagt hat, wie die USA und der Iran zusammenkommen. Aber in dieser Frage sind wir Europäer eine ganz wichtige Rolle.
Darf ich noch eine kleine Anmerkung machen?
Ja.
Ich glaube schon, dass der Iran, nicht der Iran, ich glaube schon, dass die iranische Führung, bestimmte Gruppierungen im Iran tatsächlich an einer Eskalation arbeiten werden. Weil, wenn man sich mal anguckt, wie diese Sanktionen wirken, wie die Politik der Amerikaner wirkt, wenn die Zahlen stimmen, die ich recherchiert habe, dann ist der Ölexport Irans wirklich dramatisch eingebrochen.
Ja.
Da gibt es sehr unterschiedliche Zahlen, die einen reichen von 100.000 Fass am Tag bis maximal 400.000 Fass am Tag. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass das vor dem 8. Mai 2018, das war der Tag, als Donald Trump sagte, ich steige da aus, dass es rund 2,5 Millionen Fass waren.
Ja, 3,5 Millionen sogar.
3,5 Millionen.
Ja, ich habe hier eine Übersicht der OPEC. Ja. Mhm.
Dann ist das unglaublich dramatisch für den Iran.
Ja. Ja.
Und die Führung in Teheran kann nicht da sitzen, nichts tun und warten, dass sie ausgehungert werden.
Ja.
Und ich verspreche mir ich glaube, dass der Iran eskalieren wird, nicht hin zum Krieg. Das ist nicht die Absicht, weil sie wissen, dass sie da keine großen Schnitte machen können. Aber die Eskalation soll letztlich bewirken, dass es zurück zum Verhandlungstisch geht. Deswegen glaube ich, dass der Iran mit sehr viel Bedacht darauf achten wird, dass die Spannung nicht nachlässt, sondern eher ansteigt, das Fieber leicht ansteigt, dass dann doch irgendwann vielleicht ein Arzt kommt und sagt, jetzt gehen wir doch mal irgendwie auf die Intensivstation und reden miteinander.
Ja, ja.
Vielleicht sollten wir mal kurz, das könnte hilfreich sein, nochmal die iranische Strategie ein bisschen auseinandernehmen. Ja? Also was bezweckt Iran eigentlich mit der derzeitigen Strategie? Weil ich auch glaube, dass es eine höchst effektive Strategie ist, die Iran gerade fährt. Wenn wir uns anschauen, wie Iran reagiert hat, als im Mai 2018 die USA verkündet haben, sich nicht länger an das Abkommen gebunden zu fühlen, dann hat Iran einen sogenannten Ansatz strategischer Geduld an den Tag gelegt. Ja? Sie haben also nicht mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagiert, sie haben nicht mit dem Nuklearprogramm reagiert, sie haben sehr begrenzt nur in der Region reagiert, sie haben auch nicht mit ihrem ballistischen Raketenprogramm reagiert, nicht politisch, diplomatisch, wirtschaftlich. Sie haben darauf verzichtet und darauf gesetzt, dass das Abkommen erhalten werden kann und die Europäer gemeinsam mit den Chinesen und den Russen die entsprechenden Instrumente auf den Weg bringen, um Wirtschaftskooperation mit Iran weiterhin ermöglichen zu können. Und dazu gehört in erster Linie eben die Möglichkeit, Öl zu exportieren. Diese Politik hat sich für Teheran schlicht nicht bezahlt gemacht. 12 Monate lang hat sich die Situation für Iran nicht nur nicht verbessert, sondern kontinuierlich sogar verschlechtert. Bis zu dem Punkt, dass wir im April diesen Jahres aus Washington vernommen haben, dass nun nicht mal mehr Ausnahmegenehmigungen für Ölexporte erteilt werden. Das ist auch der Grund, warum Irans Ölexporte massiv eingebrochen sind. Und darüber hinaus die Amerikaner, und das ist ganz wesentlich, darüber hinaus sozusagen dazu übergegangen sind, Iran sogar daran zu erhindern, Nuklearexporte zu vollziehen, das heißt seinen eigenen Bestrebungen im Abkommen nachzukommen. Das heißt, Iran wäre ohnehin ab einem bestimmten Punkt auf einen Verstoß zugelaufen. Hier hat Iran, wenn man so will, präventiv den Spieß umgedreht und gesagt, wir verkünden jetzt ganz offiziell, wir halten uns nicht mehr an Teile der Vereinbarung und wir werden in 60 Tage Schritten, und das ist das, was sie weiterhin tun werden, sie werden in 60 Tage Abständen Stück für Stück Teile des Abkommens aussetzen. Sie machen das ganz geschickt, sie gehen nie über ein bestimmtes Maß hinaus. Sie profitieren im Moment davon, dass es keine ausreichende Koordinierung gibt zwischen den Europäern, den Chinesen und den Russen, wenn es darum geht zu bestimmen, ab welchem Punkt Iran eigentlich einen signifikanten Bruch des Abkommens vollzieht. Das ist ein wesentlicher blinder Punkt, der meines Erachtens dringend adressiert werden müsste. Sie bleiben unter dieser Grenze, bleiben in diesem Graubereich, der es sehr schwer macht, darauf zu reagieren. Und alles ist darauf ausgerichtet, ihre Ausgangsposition für mögliche Gespräche zu verbessern. Das ist das, was Iran jetzt seit Mai bis jetzt tut. Und wenn wir uns angucken, wie Irans Ausgangslage heute ist, verglichen mit April, stehen sie in einer deutlich besseren Position. Iran hat Teile seines Atomprogramms wieder hochgefahren. Iran hat dafür Sorge getragen, dass der Energiemarkt betroffen ist durch die Blockaden und Sabotageakte in der Straße von Hormuz, dass der globale Wirtschaftsmarkt betroffen ist. Das heißt, sie sind dabei, Kosten für andere zu produzieren und nicht mehr die einzigen zu sein, die Kosten tragen. Das ist ja einer der großen Kritikpunkte innerhalb Irans gewesen. Wieso halten wir uns an das Abkommen und wir sind eigentlich die einzigen, die einen Preis dafür zahlen? Lasst uns quasi diese Krise über unsere Nationalgrenzen hinausbringen, um eine größere Dringlichkeit zu erzeugen. Die gesamte Strategie ist darauf ausgerichtet, sukzessive die Verhandlungsausgangsposition zu verbessern. Aber, und das ist wichtig, Iran geht es nicht in erster Linie um Neuverhandlung des Abkommens. Das ist keine direkte Antwort auf maximale Druckpolitik der Amerikaner. Das wäre auch keine gesichtswahrende Lösung für Iran. Sie müssen die Bedingungen politisch so verändern, dass sie etwas haben, was sie in Verhandlungen mit einbringen können. Aber es geht eher um Verständigung in bestimmten Fragen, beispielsweise Zugeständnisse in bestimmten Bereichen als Gegenzug, um im Gegenzug beispielsweise wieder Ausnahmegenehmigungen für Ölexporte zu erhalten. Auf dieser Ebene wird es, denke ich, auf absehbare Zeit, wenn die Lage nicht vorher eskaliert, zu entsprechenden Verständigungen kommen. Hier können die Europäer eine Rolle spielen, was Vermittlungsinitiativen anbelangt. Aber Iran setzt nicht auf Eskalation um der Eskalation willen, sondern sie wollen ihre Verhandlungsposition deutlich ausweiten. Und bislang hat sich das bezahlt gemacht. Das hat man spätestens dann gesehen, als Trump ja davor zurückgeschreckt ist, Militärattacken in Iran durchzuführen. Das heißt, Teheran fühlt sich bestärkt. Und sie wissen, dass sie mit dieser Politik erfolgreicher in Gespräche gehen können.
Naja, aber andererseits hat der Baumgarten schon recht. Die wirtschaftliche Lage des Irans wird immer schwieriger. Und die von Ihnen ganz zu Recht aufgezeigte, sehr fein ziselierte diplomatische Strategie läuft in Gefahr, dass sie angesichts einer wirtschaftlichen Notlage des Landes und der damit ausgelösten politischen, innenpolitischen Veränderung möglicherweise nicht läuft. Es kommt etwas anderes hinzu. Ich meine, schon im vergangenen Jahr hat Ali Khamenei, der oberste religiöse Führer, angeordnet, dass die Vorbereitungen getroffen werden, um die Urananreicherung wieder hochzufahren. Ich weiß nicht genau, wie weit das tatsächlich gelungen ist, aber da steht schon im Hintergrund auch die Gefahr, dass die Iraner möglicherweise jetzt gar nicht so sehr die kleinen Nadelstiche im Persischen Golf suchen, sondern tatsächlich auf das Atomprogramm wieder zurückgreifen werden. Das halte ich für nicht ausgeschlossen.
Sie haben ja bereits die Urananreicherung erhöht auf 4,5%. Sie sind bewusst unter der 5%-Grenze geblieben. Das werden Sie auch so halten. Ich erwarte eher von Iran, dass Sie in den nächsten Schritten so etwas tun, wie beispielsweise die Schwerwasseranlage in Arak wieder zu eröffnen, vielleicht neue Installationen, neue Zentrifugen zu installieren und sich erst später der 5%-Grenze zu widmen. Wie gesagt, das ist sehr, sehr klug ausgearbeitet, diese Strategie. Sie werden hier keine Eskalationsschritte überspringen. Sie gehen Schritt für Schritt die Eskalationsstufen weiter, um Zeit zu gewinnen, um ihre Verhandlungs- und Ausgangsposition zu verbessern. Sie wissen, wie Sie das auch richtig gesagt haben, dass Sie nicht die Zeit haben, bis zu den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr in den USA zu warten, bis sich die Wirtschaftssituation verbessert. Sie mussten jetzt handeln und das tun Sie eben auf höchst gefährliche und riskante Weise.
Die Ratio hinter dem iranischen Vorgehen ist zunächst mal aus iranischer Sicht, aus der Sicht dieses Regimes natürlich einleuchtend. Wie kann man denn dieser Eskalationsstrategie, denn das ist es ja letztendlich, auch wenn es in kleinen Schritten geht, wie kann man der denn entgegenwirken? Da stellt sich doch wieder die Frage, kann man das dem Iran durchgehen lassen, auch wenn er Fähigkeiten hat zur asymmetrischen Kriegsführung, die dann zum Einsatz kommen könnten?
Naja, zunächst einmal muss man tatsächlich das Pferd, finde ich, wieder richtig rum aufzäumen. Es sind tatsächlich hier die Amerikaner, es ist die Administration von Präsident Trump, der dieses Abkommen verlassen hat. Und es wäre wirklich töricht und es wäre auch fehlerbehaftet, wenn die Europäer jetzt aufgrund eben auch der iranischen Attacken, die sie reiten, und aufgrund der iranischen Politik, wenn die Europäer auf die Politik von Trump einschwenken würden. Denn wir müssen
darum
eines...
Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, erstmal den freien Handel aufrechtzuerhalten.
Wir müssen eines bedenken. Der Iran ist seit 40 Jahren mit internationalen Sanktionen konfrontiert, die zum Teil sehr harsch waren. Das internationale Waffenboykott besteht im Grunde genommen seit 1980. Und der Iran kommt damit zurecht. Und ein weiteres Argument: Der Irak war von 1992 bis 2002 auch mit internationalen Sanktionen beschwert und hat auch überstanden. Das heißt, wenn die USA glauben, dass sie durch wirtschaftlichen Druck dieses Regime zu Fall bringen können, was eindeutig die Absicht zum Beispiel von John Bolton ist, der das eindeutig öffentlich geäußert hat, dann glaube ich, geht diese Rechnung nicht auf.
Man hat den Iran aber andersherum durch wirtschaftlichen Druck und durch gemeinsames Handeln wieder zu Verhandlungen gebracht und an den Verhandlungstisch. Und das ist letztlich, da ist letztlich dann das JCPOA, also das Abkommen, herausgekommen. Ja. Also ich sage es mal so, der ungeliebte Donald Trump mag ja seine Schwierigkeiten haben und auch Widersprüche in der Außenpolitik. Nur jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, könnte diese Strategie nicht auch erfolgreich sein irgendwann?
Ich glaube nicht, weil wir haben ja nicht nur jetzt die Interpretation der iranischen Führung, dass das Abkommen funktioniert hat. Wir haben ja die Aussagen der US-Sicherheitsdienste. Ja, auch der jetzt gerade aus dem Amt geschiedene Koordinator der amerikanischen Sicherheitsdienste, der jetzt ersetzt wird durch einen Novizen, hat ja immer wieder auch Trump widersprochen in der Iran-Politik. Joe Clapper, der unter Obama eben der Koordinator war, hat mehrfach festgestellt, dass der Iran aktiv nicht an einer Atomwaffe baut, dass der Iran sich das technische Wissen und theoretische Wissen erworben hat, um so etwas tun zu können, aber keine praktischen Schritte eingeleitet hat, um das tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Das heißt, der Iran sagt nicht nur, wir haben Recht, sondern der Iran verweist zu Recht auf all die Organisationen und Institutionen, die immer wieder bescheinigt haben, dieses Abkommen wird eingehalten. Und dann eben die Einwürfe und Einwände von Saudi-Arabien und Israel, das Abkommen sei Bullshit und tauge nichts. Da kann ich nur sagen, es war die europäische Diplomatie kombiniert mit den Chinesen, den Russen, den Amerikanern, die einhellig festgestellt haben, dieses Abkommen ist gut und dieses Abkommen taugt, um den Iran jetzt daran zu hindern, eine Atomwaffe zu produzieren.
Wie lang ist im Moment die Ausbruchszeit für den Iran? Also die Zeit, die er brauchen würde, um von jetzt aus irgendwann zu einem Zeitpunkt dann eine
tatsächliche seriös kann das niemand wirklich sagen. Wenn Sie Herrn Netanyahu fragen, wird er sagen, 6 Wochen, 3 Monate. Seriös kann diese Frage niemand wirklich beantworten. Ich weiß nur, als ich Korrespondent dort war, 2016 gab es Berichte, wonach Iran gar nicht mehr über Yellow Cake verfügt. Das ist eben ein Ausgangsmaterial, um überhaupt aufbereiten, um überhaupt anreichern zu können.
Ja, das wird inzwischen wiederhergestellt. Also es gibt schon Schätzungen von Experten, aber die schwanken zwischen mehreren Monaten und einem Jahr. Und sie waren natürlich mal sehr viel kürzer. Im Jahr 2015 waren diese Zeit sehr viel kürzer, als sie jetzt ist. Ich würde mal sagen, ein Jahr, wenn sie jetzt wirklich dezidiert anfangen würden, das Programm hochzufahren, ist eine relativ realistische Prognose. Aber nochmal, Herr Baumgart, ich möchte Ihnen im Wesentlichen nicht widersprechen, aber in einem Punkt, glaube ich, sollten wir uns als Europäer auch mal kritisch fragen, ob wir alles richtig machen. Klar hängen wir an dem Abkommen, aber wir haben uns auch nicht der Frage gestellt, warum die mit dem Abkommen verbundenen Intentionen nicht eingetreten sind, sondern der Iran im Grunde genommen in Syrien, in Irak und in vielen anderen Plätzen Dinge getan hat, die wir eigentlich nicht erwartet haben. Vor allen Dingen die Rhetorik gegenüber Israel hat sich in keiner Weise geändert. Und insofern ist es kein Wunder, dass dieses Abkommen von der Trump-Administration erstmal zerstört wurde. Es ist jetzt kaputt und es bringt wenig, wenn wir sagen, wir wollen das Abkommen aber jetzt doch wieder haben und alle fanden das so schön. Wir müssen mit dieser neuen Lage leben. Und Sie haben ganz richtig beschrieben, dass die Umgebung von Trump auch sehr unterschiedlich ist und seine Meinungen auch mal sehr unterschiedlich sind. Für mich ist ein großes Problem darin, dass Europäer und die USA heute in einem tiefen Zwist über diese Frage liegen. Und das müssen wir eigentlich überwinden. Und wir müssen uns fragen, wie kriegen wir erstmal einen Dialog mit den USA hin, dass wir eine gemeinsame wieder zu einer gemeinsamen westlichen Position kommen. Das heißt, wie können wir die John Boltons, die meines Erachtens zwar überhaupt gar keine Perspektive haben, denn die USA haben keinerlei Fähigkeiten vor Ort und auch nicht nach längerer Zeit, um den Iran zu erobern. Ganz anders als seinerzeit der Irak. Insofern sind diese Leute sowieso meines Erachtens nicht relevant. Sie haben keine Perspektive. Aber wir müssen versuchen, mit einer vernünftigen Diplomatie genau diese Mittelpunkt, sozusagen diese Mitte anzugreifen, wo wir sehen, da ist Trump auch durchaus offen für Gespräche und auch offen für Lösungen. Und wir sollten uns nicht darauf versteifen, dass wir sozusagen dieses JCPOE 100% wiederhaben wollen. Das wird es nicht geben, aber es ist durchaus denkbar, dass wir mit einem neuen Verhandlungsansatz sozusagen ein JCPOE Plus bekommen. Ich halte das für durchaus realistisch, eben weil die Sanktionen solche Effekte haben und die iranische Führung möglicherweise darauf eingeht, möglicherweise nicht. Ich kann es nicht vorhersagen. Mhm. Aber wenn wir eine diplomatische Lösung anstreben wollen, dann müssen wir in diese Richtung gehen. Also erst einmal innerhalb des Westens Einigung schaffen, was wir eigentlich wollen und was wir nicht wollen.
Also zunächst einmal, das Abkommen selbst ist ja noch nicht am Ende. Wir sollten auch nicht so darüber sprechen, als gäbe es dieses Abkommen nicht mehr. Es gibt nach wie vor ein JCPOA und dieses JCPOA erfüllt zumindest noch die Funktion, die ursprünglich in sehr langen Verhandlungsprozessen von vielen technischen Experten auch so ausgearbeitet wurde, dass Iran theoretisch, sollte das Land morgen entscheiden, dass es Nuklearwaffen bauen will, 12 Monate mindestens Zeit bräuchte, um genügend waffenfähiges Uran zu produzieren für eine einzige Bombe. Und dann bräuchte das Land zusätzlich noch Zeit, um diese Bombe als entsprechendes Trägerraketensystem sozusagen an einer Rakete zu befestigen. Also das ist eine ganze Menge Zeit für eine internationale Staatengemeinschaft zu reagieren. Hm. Und es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir nun gerade daran quasi arbeiten, diese Zeit freiwillig zu reduzieren. Ja, und freiwillig zu verkürzen. Es gibt nach wie vor ein Abkommen. Aber, und ich denke, das ist wichtig, dieses Abkommen kann man nicht um jeden Preis schützen und retten wollen. Das Abkommen ist so lange schützenswert, wie es seiner Kernfunktion nachkommt. Die Kernfunktion ist, dass Iran eben nicht nuklearwaffenfähige Kapazitäten innerhalb kürzester Zeit erwirbt. Hm. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ab wann sprechen wir von einem signifikanten Bruch. Ich würde sagen, ein signifikanter Bruch würde doch vielleicht dann schon entstehen, wenn wir bei weniger als 12 Monaten sind. Beispielsweise bei 10 Monaten müssten wir uns vielleicht Sorgen machen, haben wir dann noch genügend Zeit zu reagieren? Das ist, glaube ich, ein Maßstab, über den man diskutieren kann. Aber wir sollten nicht das Abkommen jetzt schon aufgeben, während es tatsächlich noch eigentlich aktiv ist.
Herr Baumgarten, Sie hatten das Beispiel Nordkorea angesprochen für die, ich sag mal, die flatterhafte Verhandlungsstrategie des Donald Trump. Ich habe jetzt einen Kommentar ausgerechnet aus dem sehr nüchternen und oberrealpolitischen Magazin The Economist. Der hat nämlich ein Szenario entworfen, dass Trump ja auch keinen großen Krieg will. Er will einen schnellen Erfolg. Er will ihn schnell vor der Wahl. Das iranische Regime fürchtet wegen der Sanktionen um seine Macht. Beide kommen einander ein ganz kleines, vielleicht auch nur ein symbolpolitisches Stück entgegen und beide können sich dann als diplomatische Sieger inszenieren. Sieht das noch für möglich?
Ach, das klingt so schön.
Das klingt eigentlich schön. Aber wir haben es zum Beispiel gesehen in den Verhandlungen um das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Da ist genau das Gleiche rausgekommen am Ende, was vorher auch schon da war, minus kanadischem Joghurt.
Ja. Also wir haben ja diese Woche erlebt, dass Nordkorea neue Raketen getestet hat und die US-Administration war überrascht. Wie kann das denn sein? Die haben sich doch getroffen. Also ich bin wirklich, das merkt man vielleicht in meinen Äußerungen, kein großer Freund von Donald Trump. Ich lese gerade ein tolles Buch von Rick Riley, das heißt Commander in Cheat. Und wer sich dafür interessiert, da geht es um Donald Trumps Art, Golf zu spielen, die er letztlich überträgt auch auf seine Politik, auf seine Geschäfte. Und das ist für mich einfach kein ehrenwerter Mann.
Der Mann ist ein Problem, aber die USA sind unser wichtigster Verbündeter nach wie vor.
Richtig. Und deswegen gibt es ja auch Diplomaten, die sagen, wir müssen auf jeden Fall die bestehenden Beziehungen wahren, wir müssen die stärken. Und es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand, der ernst zu nehmen ist, in Europa sagt, wir brechen jetzt die Beziehungen zu den USA ab, weil Donald Trump Präsident ist. Was ich aber sagen will ist, wenn ich sage, ich bin wahrlich kein Freund von Donald Trump, ich bin auch kein Freund von Ali Khamenei. Ich war 2015 bei den Verhandlungen in Wien dabei. 14. Juli wurde sie unterschrieben, wurde das Atomabkommen unterschrieben. Ich bin zurück nach Teheran geflogen. Und ein, zwei Tage später meldete sich Präsident Rouhani zu Wort und fand das alles ganz großartig und als Erfolg. Und endlich anerkennt die Welt, dass wir Rechte haben und wir kommen raus aus der Paria-Ecke. Wir werden wieder respektiert. Und kurz danach meldete sich eben Ali Khamenei. Für unsere Zuschauer, das ist der oberste Rechtsgelehrte, das ist der Revolutionsführer. Er wird gerne als der eigentlich und wahrhaftig starke Mann Irans bezeichnet. Und sagte, das war's, liebe Leute, wir reden nicht mehr mit den Amerikanern. Und es hat ja in den letzten Wochen nicht an Versuchen gemangelt, seitens der Regierung Rouhani die Hand auszustrecken. Der Außenminister hat gesagt, wir können doch miteinander reden, wir sind auch bereit, zu ratifizieren, was im Nichtverbreitungsabkommen, Nuklearabkommen, noch an eben dem Zusatzprotokoll zu ratifizieren. Der Iran ist ja Teil dieses Nichtverbreitungsabkommens, aber hat eben das Zusatzprotokoll noch nicht ratifiziert. Und es kamen immer wieder genau diese wegweisenden und richtungsweisenden Ansagen von Ali Khamenei. Wir reden nicht mit den Amerikanern. Das heißt, der Punkt, über den wir auch reden müssen, ist die Uneinigkeit im Iran selbst.
Ja. Das tun wir gleich. Sie hören den Deutschlandfunk, unsere Sendung zur Diskussion. Unser Thema heute ist der Konflikt mit dem Iran und wie man ihm begegnen sollte und wie man ihn eindämmen kann. Bei uns zu Gast sind die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat. Sie arbeitet am Think Tank der Bundesregierung, der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, mit dem Journalisten und ehemaligen Iran-Korrespondenten Reinhard Baumgarten und mit Professor Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Herr Baumgarten, Sie haben das gerade so angesprochen, die Frage geht in die Runde. Wir sollten uns über die inneriranischen Konstellationen vielleicht auch mal unterhalten. Da ist immer so die Rede von dieser Spaltung, aber zwischen den Moderaten und den Radikalen, es ist von außen aber schwer wahrnehmbar, wo da die Grenzen verlaufen.
Also vielleicht nur ein Wort und dann lasse ich gerne Frau Samirirat dazu antworten. Ich denke, da kennen Sie sich noch eine ganze Spur besser aus als ich. Wir setzen ja immer so auf Hassan Rouhani und bezeichnen ihn auch gerne als Reformer. Aber der Mann ist ein Mann des Systems, ein in der Wolle gefärbter Revolutionär, wenn Sie so wollen. Er kommt uns natürlich deswegen in gewisser Weise auch etwas gemäßigt darüber, weil er begriffen hat, dass der Iran wirtschaftlich am Abgrund steht, während Ali Khamenei, der Revolutionsführer, ja die Kriegswirtschaft aufgerufen hat. Und die Regierung Rouhani hat verstanden, dass man eine bestimmte Interaktion mit der Welt braucht. Und er ist, wie gesagt, keiner, der das Regime ändern oder umkrempeln will. Aber er ist zumindest jemand, der pragmatisch mit der Welt umgehen will. Und deswegen auch dieses Atomabkommen, das Ali Khamenei gebilligt hat. Aber letztlich eben, wie gesagt, diese rote Linie gezogen hat. Das war's. Mit den Amis wird nicht mehr geredet.
Bevor ich vielleicht noch mal was sage zu der Rolle von Khamenei, weil das jetzt zweimal aufkommt, muss ich das doch noch mal klarstellen. Die Stiftung Wissenschaft und Politik ist nicht der Think Tank der Bundesregierung. Wir sind ein unabhängiges Institut, das wollte ich nur noch mal hier deutlich klarstellen. Khamenei und die roten Linien, diese berühmten roten Linien, die er immer wieder zieht, die sind sehr mit Vorsicht zu genießen. Das, was wir von iranischer Seite hören, diese zwei Stimmen, von denen man immer wieder spricht, das sind nicht immer widersprüchliche Angaben, sondern das sind koordinierte Bestrebungen, die gemeinsam auch abgesprochen und abgestimmt sind. Das soll nicht heißen, dass die iranischen Fraktionen alle mit gleicher Stimme sprechen. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber es ist auch nicht so, dass wenn Khamenei sagt, es gibt keine direkten Gespräche, es niemals direkte Gespräche gibt. Wenn sich rote Linien ansehen, die Khamenei in der Vergangenheit gezogen hat, beispielsweise auch speziell in Bezug auf das Atomabkommen, dann sehen Sie, dass etliche dieser roten Linien überschritten worden sind. Das hat Teheran nicht davon abgehalten, ein Abkommen einzugehen. Und Khamenei hat auch nicht ausgeschlossen, dass es Verhandlungen mit den Amerikanern gibt, sondern immer explizit gesagt, es gibt keine bilateralen Verhandlungen mit den USA. Weshalb ja beispielsweise auch ein Atomabkommen möglich war, weil wir ein multilaterales Setting hatten. Auch das ist heute noch möglich, durch Verhandlungen, durch Vermittlungs, beispielsweise Bestrebungen, sei es wie Länder wie Oman oder auch europäische Bestrebungen. Also hier sozusagen Khameneis Worte zu nehmen als großes Hindernis, glaube ich, überbewertet das, was dort aus Iran rhetorisch kommt. Iran setzt im Moment in seiner Gesamtstrategie auf eine Verständigung mit den USA. Und nochmal, das heißt noch nicht Neuverhandlungen für ein Abkommen, ein zweites Abkommen. Das sind völlig unterschiedliche Kategorien. Iran setzt auf eine grundlegende Verständigung, die dazu führt, dass Iran sich wirtschaftspolitisch stärker halten kann. Und hier im Übrigen setzt Teheran tatsächlich darauf, dass sie mit Trump jemanden in Washington zu sitzen haben, der zugänglich und empfänglich ist für große politische Gesten, die ihn gut dastehen lassen. Ich werfe mal ein Beispiel in den Raum. Es wäre doch denkbar, dass Iran zum Beispiel sagt, einige dieser Auslaufzeiten, auf die wir uns geeinigt hatten im Abkommen, sind wir bereit, um 5 Jahre zu verlängern. Das ist an sich im Grunde genommen substanziell noch kein großer Gewinn. Aber wie sähe es aus, wenn Trump kommen könnte und sagen könnte, hey, schaut her, alle haben gesagt, Obama hat das Maximum rausgeholt, er hat es nicht geschafft und ich komme hier hin und
das
schaffe
Economist
es.
Szenario,
Auslaufzeichen.
Genau.
Na, das ist nur ein Beispiel von vielen. Gefangenenaustausch. Wir sind bereit. Wir wissen, in Iran gibt es im Moment eine Reihe von Doppelstaatern, die im Gefängnis sitzen. Das ist ein riesiges Problem, das Iran noch sehr massiv auch derzeit aktiv ausbreitet. Es gibt etliche amerikanische Doppelstaater im iranischen Gefängnis. Der Außenminister hat schon angedeutet, wieso machen wir keinen Gefangenenaustausch? Wie sieht es aus, wenn Trump zum Beispiel Amerikaner aus iranischen Gefängnissen zurückholen kann?
Es hat ja auch ein Signal, das möchte ich auch mal in die Runde fragen, gegeben praktisch von der Trump-Administration nach dem Abschuss der amerikanischen Drohne durch iranische Streitkräfte. Hat Donald Trump ja erst einen Luftschlag angeordnet und ihn 10 Minuten vorher aber abgeblasen, weil er gesagt hat, das wäre nicht Verhältnismäßigkeit. Heute kam die Meldung, dass einige der Finanzsanktionen gegen den Iran außer Kraft gesetzt werden und dass sich da Trump an der Seite von seinem Finanzminister Mnuchin gegen Bolton durchgesetzt hat. Also es ist jetzt auch ein bisschen Kreml-Astrologie, aber ich sag mal, zeigt das Potenzial dieser fluiden Situation?
Ja, es ist vieles möglich. Das sollte man nicht ausschließen. Gerade weil Trump eben Trump ist. Der ist schwer zu kalkulieren. Und ich meine, gut, Al-Khamenei ist im Vergleich zu Trump ein sehr schwieriger Charakter, weil er, glaube ich, sehr starr ist und hat sich im Übrigen festgelegt, dass das JCPOE ein großer Fehler war. Das ist, sollte man nicht ganz unterschätzen. Das gibt ja normalerweise sowas nicht zu. Aber ich denke mal, es sind Überraschungen möglich, ja. Und ob die Überraschungen nachher auch so gut sind, wir haben es ja nun mit Nordkorea erlebt, dass am Ende da nichts mehr rauskommt, das halte ich auch für denkbar. Und da ist es wichtig, dass wir Europäer flexibel sind. Ja, und dass wir nicht sozusagen jetzt die heilige Lehre ständig vor uns hertragen und die Amerikaner ständig einer Konfrontationspolitik bezichtigen, sondern dass wir ein bisschen flexibler sind und sagen, okay, besser so eine Lösung als ein totales Chaos, in dem die Sanktionen fortbestehen, der Iran jetzt voll auf die Atomwaffe setzt und in einem Jahr wir wirklich eine richtig große Krise haben. Wahrscheinlich werden wir ganz froh sein, wenn wir so eine Zwischenlösung finden, bei denen, ich sag mal, Gefangenaustausch und ein paar kleine Veränderungen am JCPOE und vielleicht eine Absichtserklärung darüber, dass man über Raketen reden will. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Dass man vielleicht so weit kommt und dann hat man das Jahr 2020 erreicht mit dem absehbaren Abgang hoffentlich von Donald Trump.
Jetzt kann man die Frage stellen, ich möchte jetzt nochmal auf die Rolle Deutschlands zurückkommen, denn darüber wird in den nächsten Tagen so oder so entschieden werden müssen. Was sollten wir jetzt tun? Sollten wir uns beteiligen an einer solchen Mission und dem Iran auch ein Signal der Einigkeit schicken? Oder wie sollten wir uns verhalten? Das, was ich so erschreckend finde, ist, dass man in den letzten Tagen alles Mögliche an, ich sag mal, lavierenden Äußerungen gehört hat und widersprüchlichen Äußerungen auch aus dieser Koalition und aus denen allesamt klar wurde, die Deutschen haben eigentlich keinen Plan. Die Engländer fragen uns, aber wir haben keinen Plan und müssen nochmal schwer nachdenken.
Ja, die Engländer haben auch keinen Plan. Ich meine, was die Engländer vorgeschlagen haben, das ist so unrealistisch. Es ist völlig unrealistisch, dass wir Europäer dort eine Mission machen, Wenn Sie sich mal vorstellen, was die Revolutionsgarden inzwischen an asymmetrischen maritimen Kriegsführung geübt haben, was sie haben, das ist, könnte durchaus gefährlich sein. Insofern wäre ich da auch sehr vorsichtig. Was wir vielleicht auch mal als Europäer machen sollten, auf die Briten einzuwirken, damit sie dieses Schiff Grace Nummer 1 freilassen. Die Briten haben dieses Schiff mit einer Begründung
festgelegt. Das ist das, was bei Gibraltar liegt.
Ja, was bei Gibraltar liegt, mit einer Begründung dort liegen, die so lausig ist, noch lausiger als das, was die Iraner zur Begründung der Kaperung eines britischen Schiffes angegeben haben. Also auch da wäre mal innerhalb der Europäischen Union durchaus mal angebracht, dass wir versuchen, mal einen vernünftigen Dialog darüber zu führen. Und wir müssen den Dialog mit den Amerikanern suchen. Das ist ganz wichtig. Wir reden immer darüber, dass wir alle Leute miteinander reden sollen, aber wir reden nicht mit unseren wichtigsten Verbündeten darüber.
Was sagt das über die deutsche Außenpolitik aus, dass da so eine Kopflosigkeit und auch so eine Desorientierung herrscht?
Ich würde nicht sagen, sie ist Kopflosigkeit. Sie ist sehr stark auf die Medien, auf das öffentliche Erscheinungsbild der deutschen Politik beschränkt. Ja, es ist für deutsche Politiker und Politikerinnen ganz wichtig, sich als besorgt zu repräsentieren, vor Kriegen zu warnen, vor Flächenbränden, vor Eskalationen, vor Rüstungswettläufen. Aber da gehen wir an den realen Problemen vorbei. Die realen Probleme sind sehr viel komplexer und erfordern Antworten oder Lösungsstrategien, bei denen wir weg müssen von diesen allgemeinen wohlwollenden Empfehlungen, die wir in der deutschen Politik hören.
Ich denke, es wäre auf jeden Fall wichtig, dass Deutschland eine stärkere Koordinierung sucht, nicht nur innerhalb Europas, sondern mit den Chinesen und Russen. Die sind ja auch noch Teile der Vereinbarung. Ja. Es sind ja nicht nur die Europäer, die stehen auch in der Verantwortung. Es ist wichtig, dass INSTEX, dieser sogenannte alternative Finanzmechanismus, den die Europäer ja jetzt etablieren wollen, so schnell wie möglich tatsächlich etabliert wird und mehr europäische Unterstützung erhält. Nicht nur von 3 Staaten, sondern idealerweise eben von den 10, die angekündigt wurden. Damit der humanitäre Warenverkehr so schnell wie möglich in Iran stattfinden kann. Ein Großteil der Iraner leidet ganz massiv unter der derzeitigen Wirtschaftssanktionslage. Das darf man nicht vergessen. Auch hier haben wir eine gewisse Verantwortung, wenn wir hier Unterstützung leisten wollen. Und wir können uns da auch immer noch für den Erhalt der Vereinbarung einsetzen. Aber ich denke auch, auf lange Sicht wird das Problem nicht gelöst, wenn es keine grundlegende Einigung zwischen den Amerikanern und Iranern gibt. Auch hier müssen wir mit den begrenzten Möglichkeiten, die wir haben, zu Vermittlungen beitragen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Land, das systematisch Menschenrechtsverletzungen begeht, das ganz problematische Aktivitäten in der Region durchführt, das eigentlich eine konzertierte und einheitliche Antwort braucht und nicht das, was wir im Moment sehen, nämlich eine völlige Zerfaserung der internationalen Staatengemeinschaft in so wichtigen und essentiellen Fragen der nuklearen Nichtverbreitung, der regionalen Sicherheit. Und das ist, glaube ich, ein Zeugnis, das wir uns so nicht ausstellen lassen dürfen.
Wenn ich dazu Folgendes sagen darf. Ich finde auch, die Europäer müssen sich viel, viel enger wieder mit den Amerikanern koordinieren. Anfang der Woche gab es ein Memorandum of Understanding. Der Iran wird seine Verteidigungspolitik stärker mit Russland koordinieren. Das ist jetzt nur mal ein Memorandum of Understanding. Wir begreifen nicht, was da im Nahen Osten seit ein paar Jahren passiert. Viele begreifen es nicht. Die Chinesen sind extrem aktiv, die Russen sind extrem aktiv und der Iran lehnt sich immer stärker an diese beiden großen Mächte an. Die Europäer haben vor allem das Nachsehen und die Amerikaner begreifen nicht, wie sehr ihr Einfluss im Nahen Osten schwindet. Klar, sie haben Saudi-Arabien, sie haben immer Israel, aber ansonsten sind die Amerikaner im Nahen Osten sehr bewusst und zum Teil auch unbewusst auf dem Rückzug. Und wir Europäer sollten wirklich mit allen Mitteln versuchen, uns da wieder stärker mit den Amerikanern ins Benehmen zu setzen.
Herr Hause? Ja, kann ich nur zustimmen. Also es ist so zentral, dass die westlichen Staaten eine gemeinsame Position haben oder sich zumindest mal wieder einer gemeinsamen Position annähern. Denn dieser Streit, dieses gegenseitige, trotzige Streiten miteinander, die Amerikaner, die uns vorwerfen, dass sie keine Ahnung haben, wir den Amerikanern vorwerfen, dass sie auch keine Ahnung haben, das kann so nicht weitergehen.
Und das war unsere Sendung zur Diskussion. Vielen Dank an unsere Diskutanten, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer für ihr Interesse. Ich wünsche noch einen schönen Abend mit dem Deutschlandfunk.
Sie hörten die Sendung zur Diskussion, Beziehungsstatus konfrontativ, der Konflikt mit dem Iran. Es diskutierten der Journalist und ehemalige ARD-Iran-Korrespondent Reinhard Baumgarten, Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, und Azadeh Samiri-Rath, stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Nahe, Mittlerer Osten und Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur, Deutschlandfunk.